Thema heute ist hochmütig und ich werde versuchen, ein paar Fragen darüber zu beantworten. Aber es gibt auch eventuell ein paar Fragen, die müsst ihr beantworten. Ein paar, die müsst ihr für euch selbst beantworten, aber eventuell gehe ich rum und frage euch ein paar Fragen. Wer hier ist am hochmütigsten? Hebt euch für später die Frage, wenn ihr jetzt schon die Antwort wisst. Aber schauen wir uns mal ganz kurz die Fragen der heutigen Predigt an. Ich habe es versucht, ein bisschen zu strukturieren. Was ist Hochmut? Warum ich? Warum Hochmut? Was sagt die Bibel zu Hochmut? Wo finde ich Hochmut? Sehr einfache Fragen, die versuche ich euch jetzt in den nächsten 20 Minuten oder so zu beantworten. Was ist Hochmut? Der Duden sagt, auf Überheblichkeit beruhender Stolz und entsprechende Missachtung gegenüber anderen und oder Gott. Wenn über Hochmut als Sünde gesprochen wird, wird im Lateinischen oft das Wort subira. Annika, wo ist sie? Superbier. Ja, ich denke dann auch immer Superbier, cool. Wäre eine coole Marke. Gesprochen. Superbier gehört zu den 7 Todsünden der katholischen Kirche und kann auch als Stolz übersetzt werden. Also wir schauen uns heute Hochmut und Stolz an. Wobei Stolz kann ja auch sehr positiv bewertet werden, wie zum Beispiel jemand trainiert 6 Monate für einen Frankfurt-Marathon und läuft den, da kann man schon mal stolz drauf sein. Oder jemand studiert 5 Jahre Medizin und schreibt eine Doktorarbeit, da kann man auch mal drauf stolz sein. Also wenn ich heute das Wort Stolz in den Mund nehme, dann ist nicht dieser Stolz gemeint, sondern eher in die Richtung des Hochmütigen, also ein überheblicher Stolz. Hochmut ist eine Sünde, die sich auf mich konzentriert, also die sich hauptsächlich um mich selbst dreht. Wie bei anderen Sünden hat meistens ein Objekt oder ein Gegenstand damit zu tun. Bei Hochmut ist es in erster Linie, wo es um mich selbst geht. Ich bräuchte mal ganz kurz einen Freiwilligen. Oh, Timo, komm mal. Wir wollen uns mal ganz kurz eine körperliche Haltung zum Thema Stolz und Hochmut anschauen. Du machst einfach nach, was ich dir sage. Der körperliche Ausdruck von Stolz umfasst ein genetisch verankertes Programm. Der Kopf wird leicht nach hinten geneigt, zumindest aber nicht gesenkt. Die Lippen sind geschlossen, richtig, oder zeigen ein Lächeln. Die Arme sind in die Hüfte gestemmt oder in die Höhe gereckt. Ja, so ist gut. Wie wäre das denn? Ja. Bei Männern werden zusätzlich die Schultern herausgestellt. Mach mal. Hier steht, ein breiter Brustkorb macht Männer attraktiver. Ja. Die Hand wird offen gehalten. Also wenn du jetzt nach oben, mach mal wieder nach oben deine Hände. Nach offen. Um Waffenlosigkeit zu demonstrieren. Oder geballte Fäuste. Um die Stärke zu demonstrieren. Bei Schimpansen und Gorillas verhalten sich die diesbezüglich übrigens genauso wie die Menschen. Jetzt kannst du dich wieder hinsetzen. Transkulturell wird dieser körpersprachliche Ausdruck richtig identifiziert. Wenn Angehörige anderer Kulturen entsprechende Fotos gezeigt werden, also sie sehen Fotos und dann sagen, ach, der ist stolz, egal welche Kultur das ist. Selbst blindgeborene Menschen zeigen spontan ihren Stolz, indem sie den Kopf heben und die Arme ausstrecken. Also es ist wirklich genetisch, kann man so einen stolzen Menschen erkennen. Also ich meine, habt ihr ja gesehen, der Junge sah gut stolz aus, der Timo. Das erstmal ganz kurz, was Stolz ist, also wie man es erkennen kann. Und jetzt zur zweiten Frage. Warum predige ich über Stolz? Die Frage klärt sich relativ einfach, weil ich ja ein Experte in diesem Gebiet bin. Manch einer würde vielleicht auch sagen, ich bin prädestiniert, über das Thema zu reden, zu predigen. Weil ich hab sehr viel Stolz in meinem Leben. Ich würde auch sagen, dass mein Hochmut hochmütiger ist als dein Hochmut. Mein Stolz ist stärker als dein Stolz. Ich würde sogar sagen, dass ich stolz auf meine Demut bin. Als Jesus gesagt hat, der ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, habe ich einen Fernseher geworfen. Ja, danke. Ja, der hat die Annika gesagt, hä? Aber sie habe ich drin gelassen, weil warum ich? Das beantwortet die Frage eigentlich, warum ich? Und deshalb, warum fangen wir mit Hochmut an in dieser Predigtreihe, die sich ja um Sünde dreht? Wir werden uns 7 Wochen über Sünden befassen und werden immer verschiedene Sünden angucken. Also wir werden gar nicht Sünde als großes Thema angucken, sondern wir werden einzelne Sünden uns angucken, wo wir die wiederfinden in unserem Leben. Hierzu habe ich mal 3 Zitate genommen, warum wir mit Hochmut anfangen. Und zwar hat der Kirchenvater Augustin gesagt, Stolz ist der Ursprung aller Sünde. Der Stolze wolle sich nicht dem Willen Gottes beugen. Das hat Augustin, der hat gelebt zwischen 354 und 430 nach Christus, also schon eine Weile her, aber der hat gesagt, Stolz, der Ursprung aller Sünde. Dann ein anderes Zitat von Johann Hafner, der sagt, Stolz ist die schlimmste und gefährlichste aller Sünden. Und ja, Johann Hafner ist Professor für Religionswissenschaften der Universität Potsdam. Und er sagt, die schlimmste und die gefährlichste Sünde. Das dritte Zitat steht da jetzt nicht, aber Mark Stevens, professioneller Skateboarder aus Frankfurt, sagt, Hochmut ist die Einstiegsdroge aller Sünden. Und da kommen wir gleich drauf, warum er das sagt. Aber Hochmut wird bezeichnet als Ursprung der Sünde, die schlimmste Sünde, die gefährlichste Sünde, als Einstiegsdroge der Sünde, als Mutter der Sünde und als Wurzel der Sünde. Aber warum? Warum ist es so ein Schlüssel zu den anderen Sünden? Warum ist Hochmut denn überhaupt eine Sünde? Und das ist jetzt tatsächlich eine Frage, die ich in die Runde stelle. Da könnt ihr ganz kurz nachdenken und überlegen, warum ist Hochmut eine Sünde? Und ihr könnt einfach mal gleich was ins Mikro sagen. Es muss auch nicht sehr so intellektuell anhören wie meine Antworten immer, sondern es kann einfach plump sein. Genau, also denkt mal kurz nach und dann komme ich gleich zu euch rüber und dann könnt ihr sagen, warum Hochmut denn eine Sünde ist oder so eine gefährliche Sünde.
Wenn ich nicht hochmütig wäre, dann käme ich ja gar nicht erst auf den Gedanken, dass ich nicht sündhaft wäre. Also ich glaube, Sünde ist dann Sünde, wenn ich sie halt nicht vor Gott bringe und Buße dafür tue. Also andersrum, wenn ich in allem demütig wäre, dann würde ich ja auch meine Sünde gleich immer vor Gott bringen und dann würde ich mir gar nicht erst einbilden, dass ich irgendwas auf die Reihe kriege.
Ja, macht Sinn.
Also mich erinnert das an Adam und Eva, weil Adam und Eva sozusagen gedacht haben, sie können es ja besser als Gott und sie brauchen sich nicht an diese Regel zu halten. Und haben dann die Frucht genommen und gegessen. Und somit ist ja der Anfang von allem.
Als ich in der Vorbereitung für meine Moderation mal ein bisschen mir Gedanken gemacht habe, kam mir ein Gedanke, und zwar Hochmut kommt vor dem Fall. Und dann kam ich auf den Turmbau zu Babel. Und ich fand, das ist so auch so ein typisches Beispiel für Hochmut, weil die Menschen damals sagten, ja, Gott kann nicht so weit entfernt sein, wir können doch das erreichen, wir können doch auch so hoch bauen, wie er, wo er sitzt, und wir wollen dann auch da sitzen, wo er sitzt, und dann hat es aber nicht geklappt. Und deswegen, so Hochmut kommt vor dem Fall, und ich glaube, dass die eigenen Schwächen nicht eingestehen, das hat, glaube ich, so ein bisschen was mit Hochmut zu tun. Sarah und
Sepp noch, und dann geht's weiter. Ich glaube, dass das auch ein Thema ist, was einen isoliert von anderen. In dem Moment, wo ich so stolz bin und mich irgendwie besser fühle als andere, dann vereinsame ich auch ziemlich schnell, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, irgendwie, dass die anderen genauso gut sind oder so. Vielleicht wäre das auch so ein Punkt, dass es einen einsam machen kann.
Ihr seid aber nett, dankeschön. Ich denke, dass Hochmut einfach eine gefährliche Sünde ist, weil es, wenn man sich selber nicht als Grund oder als Übel die Ursache, nee, andersrum, nochmal. Man sieht sich selber nicht als Grund des Problems an. Das heißt, die anderen sind schuld, wo auch immer das Problem liegt, bei mir definitiv nicht. Und weil man sich selber nicht als Teil der Lösung, also man versteht sich als Teil der Lösung, aber nicht als Teil des Problems. Deswegen ist es klar, es muss woanders losgehen. Es muss nicht bei mir losgehen. Und ich denke, das ist ein Teil, warum Hochmut einfach Sünde ist. Weil man nicht auf sich selber schaut und schaut, okay, was kann ich dazu beitragen, dass die Sachen gut werden.
Noch irgendjemand? War natürlich alles richtig, was ihr gesagt habt. Ich sage noch ein paar zusätzliche Sachen, um das einfach nur dazu zu addieren, was ihr gesagt habt. Denn durch Stolz und Hochmut erlaube ich Sachen, die ich mir sonst nicht erlauben würde. Also Hochmut sagt, ich stehe über dem Gesetz und ich werde dafür sowieso nicht bestraft. Und wenn ich jetzt, Annika sagt, das ist ein schlechtes Beispiel, wenn ich jetzt über Rot fahre, das merkt sowieso keiner, ich stehe über dem Gesetz. Oder wenn ich jetzt was Halblegales mache, oder wie geil bin ich eigentlich im Vergleich zu den anderen? Das sind Beispiele. Aber Marc hat ja gesagt, Hochmut ist die Einstiegsdroge aller Sünden. Denn der Stolz gibt mir die Freiheit zu sündigen. Also ich würde mit dieser Haltung, dieser stolzen Haltung, gehe ich anders an Sachen ran. Da fand ich Markus Beispiel ganz gut, weil wenn ich demütig wäre, dann würden mir die Sachen ja bewusst werden, die ich falsch mache. Aber wenn ich hochmütig bin, wird mir das gar nicht so bewusst, was ich gerade falsch mache. Hochmut gibt mir das Recht zu urteilen, was gut und was schlecht ist, für mich und auch für andere. Es gibt mir das Recht, mich über andere zu stellen. Es gibt mir das Recht, Menschen und Situationen zu beurteilen und zu verurteilen. Selbst trotz Reaktionen wie ein Scheiß muss ich oder ich mach das, was ich will, können Reaktionen sein aus dem Hochmut heraus. Weil du sagst ja, ich habe meine Meinung ist eigentlich besser und ich mache, was ich will. Was Hochmut dann am Ende macht, ist, wir setzen uns auf die gleiche Stellung wie Gott oder eventuell sogar über Gott. Und wir bestimmen eigentlich, was wir machen wollen und was wir lassen wollen. Und deshalb zeigt es ja auch, dass es die Wurzel aller Sünde ist, weil da fängt es ja schon an, dass wir uns mit Gott gleichstellen wollen. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Was sagt die Bibel eigentlich zu Hochmut? Das Wort Hochmut in der deutschen Bibel gibt es 19 Mal und das Wort Stolz gibt es 9 Mal. Also es wird nicht so häufig das Wort verwendet. Aber wie wir eben schon gehört haben, findet man Hochmut immer wieder in Geschichten in der Bibel. Nämlich, Hochmut brachte Adam und Eva zum Fall. Esst und ihr seid wie Gott, traf die Schlange direkt ins Herz ihrer Begierde, weil sie wollten so sein wie Gott. Hochmut brachte Moses zum Fall, als er den Fels schlug und Gott sagt, sprich zum Felsen. Und was macht Moses? Er setzt sich eigentlich, widersetzt sich dem und er schlägt den Felsen und Wasser kommt raus. Hochmut beim Turmbau zu Babel, aber auch Hochmut brachte König Saul zu Fall, weil er David nicht als Nachfolger anerkennen wollte. Hochmut brachte Jona einen schlechten Tag in der knallenden Sonne. Und Hochmut brachte Salomo zu Fall und somit teilte sich das Volk Israel in Nord und Süd. Und wir kennen ganz berühmte Verse aus den Sprüchen, wo Salomo immer über Hochmut spricht oder über Stolz. Man kennt auch diesen Satz, Hochmut kommt vor dem Fall. Ist das ein Bibelvers oder ist es Bauernweisheit? Sprüche vielleicht? Ne? Klar, Markus, klar steht das in Sprüche. Sprüche 16, 18. Wer steht zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz und Hochmut kommt vor dem Fall. Also, man kennt jeder diesen. Ja, ist so. Das ist Fakt. Und Jesus erzählt auch mal eine Geschichte oder ein Gleichnis, wo es um Hochmut geht. Und die Geschichte lese ich euch mal ganz kurz vor und dann gehen wir weiter. Nämlich, ihr könnt auch mitlesen, in Lukas 18, Vers 9 bis 14, ist die Geschichte vom Pharisäer und der Zöllner. Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen, dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine, ein Pharisäer, der andere, ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand fern, wollte auch die Augen nicht aufheben, um zum Himmel zu schauen, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und somit kommen wir auch schon zum fünften Punkt, weil wir haben eben gerade gehört, was in der Bibel so steht, ohne dass ich es jetzt erkläre. Gehen wir einfach zum nächsten Punkt. Wo finde ich Hochmut? Aber wenn wir uns nochmal ganz kurz an das Gleichnis denken, bin ich ja froh, dass wir in der Subsong keinen Hochmut haben. Denn bei uns steht meistens nie jemand ganz vorne. Und es befinden sich, die meisten Subsonger befinden sich fern da hinten, sodass ich sie kaum noch sehen kann. Und wie die Zöllner schauen sie alle auf den Boden. Und weil wir als Subsong so demütig sind, rede ich jetzt erstmal ganz kurz hauptsächlich von mir. Denn ich stehe hier vorne und wie manche von euch wissen, habe ich eventuell ein Problem mit Stolz und Hochmut. Auch wenn ich im Gottesdienst bin. Also es ändert sich nicht, wenn ich jetzt zu Hause bin oder bei Freunden. Ich bin da ungefähr der gleiche im Gottesdienst wie zu Hause. Da habe ich überall ein Problem mit Stolz und Hochmut. Woche für Woche komme ich in den Gottesdienst. Sitze entweder da oder ganz weit hinten und höre mir grandiose Predigten an. Von Pastor Mickey über Pastor Andy zum Pastor Marco. Und Gott spricht zu mir durch den Lobpreis oder auch durch die Predigt. Aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, was waren denn die 10 besten Predigten der letzten 18 Jahre? Da wird es ein bisschen schwierig bei mir, weil ich weiß nicht unbedingt, ob ich mich an 10 Predigten erinnere. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich war bei mehr als 10 Gottesdiensten da. Aber es wird schwierig, mich an 10 Predigten zu erinnern. Warum ist das so? Naja, ich bin halt hier und Gott spricht zu mir und prima. Und ich schreibe es mir aber nicht auf. Und dann vergesse ich es halt morgen wieder. Und das ist halt auch, weißt du, manchmal reicht es auch durch die Woche, aber dann vergesse ich das spätestens bis nächste Woche Sonntag. Und wenn es Gott wirklich wichtig ist, was er mir sagen möchte, dann würde es ja nochmal sagen. Und weil ich es ja dann nochmal vergessen würde, dann sagt es vielleicht nochmal und nochmal, bis ich es mir dann irgendwann gemerkt habe. Aber sagen wir mal, ich sitze hier und Gott spricht nicht zu mir, auch nicht durch den Lobpreis oder durch die Predigt, dann nehme ich mir eventuell die Freiheit und gehe dann vor zum Pastor Marco oder zum Micha und sage: Ach, also, Micha, das nehme jetzt dich, Micha, weil Marco ist nicht da. Sag ich: Micha, also das heute, das war ja wohl mal ein Satz mit X. Du hast es nicht geschafft, dass Gott durch dich zu mir redet. Mache ich ja natürlich nicht, oder? Vielleicht manchmal. Das ist zwar jetzt ein banales Beispiel, aber tatsächlich, als ich die Woche drüber nachgedacht habe, über Hochmut, habe ich darüber nachgedacht, dass ich gar nicht bereit bin, dass Gott zu mir spricht. Und also erstens bin ich nicht bereit, dass Gott zu mir spricht. Und zweitens, wenn er spricht, schreibe ich es mir nicht auf. Und drittens, ich habe nicht mal Papier und Stift bereit. Also wir haben hier Stifte und Papier bereit, aber ich habe nicht mal persönlich Stifte und Papier bereit. Also gehe ich gar nicht mal mit der Erwartung in den Gottesdienst, dass Gott zu mir spricht. Und so habe ich tatsächlich nachgedacht, dass so ich meinen Stolz messen kann. Wie stolz gehe ich eigentlich in den Gottesdienst? Dreht sich alles um mich und ich lasse mich berieseln, aber wenn dann Gott zu mir spricht, dann schreibe ich es nicht auf, weil ich bin ja eigentlich schon so gut, wie es geht. Und so, allein an dem, das ist jetzt ein praktisches Beispiel, woran ich gemessen habe, wie stolz ich bin oder wie es aufgefallen ist, aber allein daran merke ich ja, wie messbar mein Stolz ist. Und ich könnte jetzt hingehen und könnte mich hinknien und dafür beten. Danke ich, oh Gott, ich habe erkannt, ich bin stolz in meinem Leben. Bitte schenk mir Demut. Und ich glaube auch, dass das was tut. Also ich glaube manchmal, und ich denke auch, Selbsterkenntnis ist der Anfang zur Besserung. Das wissen wir ja alles. Aber ich glaube, damit ist es nicht getan. Also ich merke zwar, dass ich stolz bin und ich merke, dass ich da eine Veränderung möchte oder ich bin hochmütig, aber ich denke manchmal, ist es nicht unbedingt mit Beten getan. Und für mein Problem wäre es dann tatsächlich, dass ich zu jemand gehen sollte und darüber mit ihm jemand reden sollte, weil das braucht erstmal Kraft und Demut, wenn man sich austauscht und sagt, guck mal hier, ich habe tatsächlich ein Problem mit Stolz. Können wir zusammen reden, können wir beten. Und so wachse ich in Demut. Und so wachse ich auch immer wieder neu mit einem Verständnis, um was es in Gottesdienst geht. Weil wenn ich erkenne, da habe ich ein Problem, dann gehe ich am besten auf irgendjemanden zu, um darüber zu reden und zu beten. Das ist mein Problem mit Stolz, das ich habe. Aber jetzt reden wir mal ganz kurz über die Subzone. Weil in den letzten Wochen, kam mir ein Liedtext in den Kopf, als ich über die Subzone gedacht habe. Und ich glaube, Auslöser waren sogar die Heizstrahler, aber dieser Liedtext geht so. Wir sind der Kuschelclub der Erretteten, Verein der Gesättigten. Alles freut sich und ist froh, und es ist mollig warm, ohne Risiko. Wer kennt den Text? Ja, so drei Leute. Am Ende des Liedes ändert sich das auch nochmal und es geht, und es ist mollig warm wie auf dem Klo. Wahrscheinlich, weil ich irgendwann letztens hier drin saß und mir ist immer warm. Und wenn ich dann mich unter so einen Heizstrahler setze, merke ich, oh, was für ein richtiger heißer Kuschelclub sind wir hier. Aber sind wir mal ehrlich, wenn wir uns als Gemeinde reflektieren, uns geht's gut, wir haben alles, was wir brauchen und wir passen gut auf uns auf und wir passen gut aufeinander auf. Ob nun Gott zu uns spricht oder nicht, ist nicht überlebenswichtig, oder? Und ich denke, man sollte so Fragen tatsächlich reflektieren, sagen, wo befinden wir uns als Gemeinde? Bewegen wir uns tatsächlich in einer Richtung, wo wir einfach nur ein Kuschelclub der Erretteten sind, wo wir eigentlich zufrieden sind oder wo wir merken, ja, der Gottesdienst dreht sich um uns und es ist, passt alles. Oder fehlt uns da doch ein bisschen eine Selbsterkenntnis, um die ersten Schritte der Besserung zu machen.